Wir wollen heute Abend versuchen, etwas tiefer zu verstehen, was Paulus, was das Wort Gottes meint, wenn er davon spricht, dass wir eingepfropfte Zweige in einem Ölbaum sind. Und dass dieser Ölbaum Wurzeln hat, Wurzeln, die in das jüdische Volk hineinreichen, in das Alte Testament und in Gottes Weg mit dem jüdischen Volk. Und wir wollen dann im zweiten Teil, im Kontrast zu dem, was wir von der Bibel her verstanden haben, uns anschauen, wie ist die Kirche mit diesem Auftrag und Vermächtnis des Wortes Gottes umgegangen im Verlauf der Kirchengeschichte. Und wir werden feststellen, dass da zu den größten Teilen ein sehr heftiger Kontrast besteht. Und das wird unser Thema sein. Es wird ein herausforderndes und ernstes Thema sein, aber ich glaube, und ich werde gleich nochmal die Stelle lesen, die ich da zugrunde legen möchte, dass der Heilige Geist uns als die Gemeinde Jesu der Endzeit dieses Thema aufschließt aus guten Gründen. Nicht um uns zu deprimieren, nicht um uns zu verdammen, nicht um uns in ein schlechtes Licht zu stellen, sondern um uns zu erlösen und um uns zu befreien, die Saft und die Fettigkeit des Ölbaums, wie Luther sagt, besser zu verstehen und daraus genährt zu werden und aus dieser Nahrung heraus dann auch bevollmächtigt und gut genährt und gesundet zu sein, um den Auftrag in der Endzeit ausführen zu können, den wir als Gemeinde Jesu in dieser Zeit haben. Als Brautgemeinde, als Gemeinde in der Menschheitsgeschichte, in der Phase der Menschheitsgeschichte, die unmittelbar auf die Wiederkunft Jesu hinzielt. Ich möchte gerne kurz wiederholen und anknüpfen an das letzte Mal, indem ich Apostelgeschichte Kapitel 3 aufschlage und nochmal einige zentrale Verse vorlese. Und zwar ab Vers 17. Die, die hier waren, werden das noch ansatzweise in Erinnerung haben. Und die Situation ist hier die, dass Petrus seine zweite große Predigt nach Pfingsten hält, ausgelöst durch eine wunderbare Heilung eines gelähmten Menschen im Tempelbezirk und eines Volksauflaufs, der dadurch entstanden ist. Und dann sagt Petrus den jüdischen Menschen, die hier zusammengelaufen sind und diese Heilung bestaunen und fragen, wer hat das gemacht? Dann redet Petrus von Jesus und redet davon, dass Jesus der lang erwartete Messias ist. Der lang erwartete Messias, den das jüdische Volk in seiner Mehrheit nicht erkannt hat, sondern verworfen hat und den Römern zur Kreuzigung ausgeliefert hat. Und dann sagt Petrus ab 17, und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den euch vorherbestimmten Christus Jesus sende, welchen der Himmel aufnehmen muss, bis auf die Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Und Petrus spricht hier von zwei Etappen, wenn man es etwas vereinfacht, aber ihr könnt es überprüfen, das ist sehr offensichtlich. Er spricht zunächst von der Etappe prophetischer Verheißung auf das erste Kommen Jesu hin. Und er sagt, das alles musste so geschehen, liebe Brüder, damit die Schrift erfüllt wird. Damit das erfüllt wird, was die Propheten von alters her in Bezug auf das erste Kommen Jesu gesagt hat. Aber er fährt fort und sagt, das ist noch nicht alles. Jesus ist gestorben und aufgefahren in den Himmel. Und er wird wiederkommen. Aber er wird erst wiederkommen, wenn bestimmte Dinge, die auch im prophetischen Gotteswort verankert sind, seine Erfüllung gefunden haben. Er spricht von Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was die Propheten von alters her durch den Mund der heiligen Propheten gesagt haben. Liebe Freunde, dann habe ich euch vorgeschlagen und gebeten, das an der Schrift zu überprüfen, dass es für diese Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu drei Hauptstränge biblischer Verheißungen gibt, nämlich die Zubereitung der Gemeinde aus allen Nationen auf die Wiederkunft Jesu als Brautgemeinde, zweitens die Erfüllung des Missionsbefehls, das erste hat mehr mit Haltung zu tun, mit Charakter, mit Heiligung, mit Reinigung, mit Erwartung, mit Sehnsucht, dann die Vollzahl der Heiden, wie Paulus in Römer 11 sagt, hat mehr mit der Anzahl, mit der Vollständigkeit zu tun, das heißt, dass aus jedem Stamm, aus jedem aus jeder Volksgruppe Menschen Gelegenheit haben, zu Jesus zu finden, das Wort Gottes kennenzulernen und Erlösung zu empfangen. Und der dritte Strang ist die physische und die geistliche Wiederherstellung Israels. Und ich behaupte, dass diese drei Dinge sehr, sehr eng in Gottes Herzen, in seinem Endzeitplan, in seinem Wort miteinander verwoben sind. Und dass es uns zur Gesundung dient, wenn diese Dinge, die bei Gott so nah zusammen sind, auch in unserem Herzen und in unserem Verständnis sehr nah miteinander verbunden sind, selbst wenn die Einzelberufungen sehr unterschiedlich sind. Aber dass man sich in der Verschiedenheit der Berufungen gegenseitig schätzt und anerkennt und fördert und nicht in Konkurrenz sich zueinander sieht oder negativ polarisiert und sich runterzieht. Ich glaube, dass das Gottes Wille ist für die Gemeinde der Endzeit. Das zur Einleitung. Und dann haben wir über Römer 11 den Einstieg gefunden in die heilsgeschichtliche Linie, indem wir in den Ende der 20er Verse gelesen haben, dass Paulus sagt, dass die Juden, obwohl sie ausgebrochen worden sind, obwohl sie von Gott verworfen worden sind, um des Evangeliums und um der Ablehnung Jesus als Messias willen, dass sie trotzdem noch Geliebte bei Gott sind, um der Väter willen, denn Gottes Gnadengaben und Berufungen gereuen ihn nicht. Und wir sind dann eingestiegen bei den Erzvätern, bei Abraham, und ich habe kurz erwähnt, dass auch die nachfolgenden Stammväter Israels die gleiche Verheißung und den gleichen Bund bestätigt bekommen haben, und haben gesehen, es sind drei Verheißungen, die Gott dem Abraham gegeben hat. Einmal eine Nachkommenschaft, zum zweiten ein Land und zum dritten eine hohe Berufung. Das Haupt zu sein der Nationen, ein Segen zu sein für alle Nationen. Und wir haben dann gesehen, dass Abraham selbst immer wieder gerungen hat mit dieser hohen Verheißung und dass in einer Situation in 1. Mose 15 Gott dem Abraham zur Bestätigung einen Bund gegeben hat. Dieser Bund war ein besonderer Bund. Es war ein einseitiger Bund, es war ein ewiger Bund, es war ein bedingungsloser Bund. Und ihr habt die Geschichte gehört, ich kann sie nicht wiederholen. Wer daran Interesse hat, sei auf die Kassette verwiesen. Und wir haben diesen Bund in Kontrast gestellt zu einem zweiten Bund, nämlich dem Mosebund, dem Sinai-Bund. Sinai-Bund war auch sehr wichtig für Israel, aber der hatte einen anderen Charakter. Das war ein zweiseitiger Bund, Gottes mit dem Volk, beide mussten Ja dazu sagen. Und es war ein Bund, der an eine Bedingung geknüpft war, nämlich Gott zu gehorchen, ihm zu vertrauen, seiner Stimme zu folgen. Und wenn das Volk Israel das tut, wird es emporgehoben werden im Segen, hin auf das Ziel, das Gott Abraham und den Nachkommen Abrahams gegeben hat. Und wenn es halsstarrig und hartherzig ist, dann wird das Ziel nicht in Frage gestellt, aber der Weg wird ein ganz anderer sein, nämlich ein Weg der Zucht, ein Weg des Gerichts, ein Weg mit vielen Schmerzen und Tränen. Und wir sehen es aus der Kirchengeschichte und aus der Geschichte Israels, dass leider das Zweite in der allergrößten Mehrheit wahr geworden ist. Aber das heißt nicht, dass Gott Israel für immer verworfen hat, sondern das heißt, dass Gott Israel auf einem schmerzlichen Weg immer noch an das Ziel bringen will, das Gott für dieses Volk hat. Das ist genau, was Paulus sagt. Gottes Gnadengabe, Gottes Berufung gereut ihn nicht. Und wir sind dann über König David gegangen und haben gesehen, dass durch David die Messias-Verheißung und auch die Bedeutung Jerusalems an die Oberfläche gekommen ist. Wir sind dann zu Jesus gegangen und haben bei Jesus gehört, dass er selbst prophetisch redet von der Zukunft seines Volkes, von der Zukunft Jerusalems und der Einwohner Judäas. Er hat über sie geredet, dass Jerusalem öde gelassen wird, dass das ganze Volk verstreut werden wird bis an die äußersten Ende der Erde. Aber er hat auch davon geredet, dass Jerusalem irgendwann wieder unter jüdische Souveränität kommt. Und er hat davon geredet, dass überhaupt Jerusalem und Judäa wieder bevölkert sein wird. Das heißt, dass die Vertriebenen wieder zurückkommen werden. Und zwar, ehe er wieder zum zweiten Mal auf diese Welt zurückkommt. Das war Jesus. Und dann an dieser Stelle sind wir in die Zukunft hineingegangen und haben gesehen, was passiert in der Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu, und haben uns die Prophetien von Sacharja 12 bis 14 angeschaut und festgestellt, dass manches davon sich jetzt in unserer Zeit und Gegenwart schon anbahnt, zum Teil sehr drastisch anbahnt, aber nichts geschieht, was nicht unter Gottes Kontrolle wäre. Er hat Israel in der Hand, er hat sein Volk in der Hand und er wird die ganzen Schwierigkeiten und Geburtswehen für Israel auch dazu benutzen, dass sie wiederhergestellt werden im vollen Maße in Bezug auf alle Verheißungen, die dem Volk zugedacht sind von Gottes Seite her, ohne Ausnahme. Wir haben dann gesehen, dass inmitten der endzeitlichen Zuspitzung dieser Konflikte Jesus wiederkommt auf den Ölberg, um die Seinen zu retten und um die Feinde Israels und die Feinde Gottes zu verurteilen. Und dann haben wir sogar noch weiter Einblick durch die Schrift bekommen, bis in die Ewigkeit hinein, bis in das neue Jerusalem hinein, bis in die Braut, in die Beschreibung der Braut in Offenbarung 21, nämlich dahingehend, dass diese Braut aus zwei Gruppen besteht. Einmal das erlöste Israel und zum Zweiten die Erlösten aus den Nationen. Wir haben gesehen, das ist eine Erfüllung von der großartigen Vision, die Jesus selbst hatte, dass Juden und Nichtjuden gemeinsam werden eine Herde unter einem Hirten. Und der Hirte ist er. Das war der Gang durch die Heilsgeschichte. Wir haben gesehen, von den ersten Verheißungen an bis zu den letzten Erfüllungen an, ist Gott treu seinem Volk gegenüber, durch alle Höhen und Tiefen. Und Gott hat von Anfang an etwas im Sinn gehabt, wozu er auch die Kraft und den Willen hat, das, was er im Sinne hatte, zum Ziel zu bringen. Und davon redet Paulus am Ende von Römer 11 und bricht in Lobpreis aus, in Anbetung aus, über die wundersamen Wege und Gerichte und Pläne Gottes. Das war grob zusammengefasst unser Thema das letzte Mal. Wir gehen jetzt wieder zu Römer 11. Das letzte Mal haben wir als Einstieg gelesen, ab Vers 25, und haben von da an diese sieben Meilensteine von Gottes Geschichte mit seinem Volk aufgebaut. Wir wollen uns in die Passage vorher hineingehen und dieses Gleichnis mit dem Ölbaum uns anschauen und hier ein ganzes Stück tiefer gehen. Und so lese ich ab Vers 16 bis Vers 24. Sind die Wurzeln eines Baumes gut, dann sind es auch die Zweige. Einige Zweige dieses Baumes, ich spreche von Gottes auserwähltem Volk, sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft, sodass ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums lebt. Wie gesagt, Luther sagt, von der Saft und von der Fettigkeit des Ölbaums. Das ist ein Begriff, eine Formulierung, die vielen von uns gängiger ist. Also ist es von was sehr Gutem die Rede. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein. Denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Freilich könnte jemand einwenden, man hat die Zweige doch herausgebrochen, damit ich dort Platz habe. Das ist richtig, sie wurden herausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Und ihr seid an ihrer Stelle, weil ihr glaubt. Seid deshalb nicht hochmütig, sondern passt auf, dass es nicht euch genauso ergeht wie ihnen. Denn hat Gott die Zweige des edlen Ölbaums nicht verschont, wird er euch erst recht nicht schonen. Zweierlei sollt ihr daran erkennen, Gottes Güte und seine Strenge. Gottes Strenge seht ihr an denen, die von ihm abgefallen sind, seine Güte aber erfahrt ihr, solange ihr glaubt. Sonst werdet auch ihr wie jene Zweige herausgebrochen. Umgekehrt werden aber alle aus dem Volk Israel wieder eingepropft, die nicht länger im Unglauben bleiben. Gott hat die Macht dazu. Immerhin hat er euch als Zweige eines wilden Ölbaums, dem guten Ölbaum, aufgepropft, was sonst niemand tun würde. Wie viel mehr wird Gott bereit sein, die herausgebrochenen Zweige wieder auf den Ölbaum zu pfropfen, auf den sie ursprünglich gehörten. Eine wunderbare Schriftstelle, voller Weisheit, voller Offenbarung, voller Tiefe und ich möchte hinzufügen, auch voller Klarheit. Eine Schriftstelle, die eigentlich an Klarheit nicht zu überbieten ist und trotzdem eine von den am weitesten unverstandenen oder missverstandenen Schriftstellen des gesamten Neuen Testaments. Wir lesen von diesen Zeiten der Wiederherstellung aus der Petruspredigt und ich möchte hier eine kleine Abwandlung machen und Folgendes behaupten. Und ich möchte euch bitten, das zu bewegen, ob das wahr sein könnte, was ich sage. Ein Aspekt der Wiederherstellung der Brautgemeinde in der Endzeit wird sein, bin ich fest davon überzeugt, dass die Brautgemeinde zu ihren Wurzeln wiederhergestellt wird. Weil da ein Riesenmangel ist, ein ganz großes Vakuum, und wir werden uns jetzt gleich damit befassen, wie dieser Mangel aussieht. Und ich bin davon überzeugt, dass es eine hohe Priorität Gottes ist und des Heiligen Geistes ist, die Gemeinde Jesu, ehe Jesus wiederkommt, zu versöhnen mit ihren Wurzeln und ihnen den Saft und die Fettigkeit, den Reichtum und das Erbe der Wurzeln wieder zugänglich zu machen, von denen sie so lange mehr oder weniger abgeschnitten waren. Halte ich für eine ganz hohe Priorität in Gottes Absichten in dieser Zeit. Und bitte prüft es, ob ihr das nachvollziehen könnt. Wie schaut dieses Wiederherstellungshandeln Gottes konkret aus? Ich möchte zunächst mal über die Haltung sprechen. Und wer sich die Mühe gemacht hat, im Römerbrief Kapitel 9 bis 11 zu lesen, der wird feststellen, dass Paulus durchaus sehr offen und sehr kritisch spricht. Er spricht von Gericht, er spricht davon, dass die Juden die Zeiten nicht verstanden haben und Jesus abgelehnt haben zu ihrem eigenen Schaden. Aber er spricht eben genauso davon, dass das nicht endgültig ist, sondern dass das auf Zeit ist. Aber vor allen Dingen möchte ich betonen, wenn Paulus über dieses Dilemma, über diese Tragik spricht, dann spricht Paulus immer mit einem Herzen voll Liebe dem jüdischen Volk gegenüber. Und nie mit einer Haltung der Arroganz, des Hochmuts, der Besserwisserei. Und das ist entscheidend. Und er warnt die Gemeinde Jesu ausdrücklich davor, überheblich zu sein. Mehrfach warnt er die Gemeinde Jesu, dass sie sich nicht selbst für klug erachten oder stolz werden. Am drastischsten wird die Liebe des Paulus zu seinem Volk, dem Fleisch, nach deutlich in den ersten Versen des 9. Kapitels. Und wir lesen auch in diesen ersten Versen des 9. Kapitels dann das nächste, nämlich wie dieser Reichtum, diese Saft, diese Fettigkeit des Ölbaums, woraus sie konkret besteht. Ich lese mal diese Verse vor, die Verse 1 bis 5 von Kapitel 9. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ja, ich wünschte selbst von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, denen die Kindschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen gehören. Ihnen gehören auch die Väter an, und von ihnen stammt dem Fleische nach Christus, der da ist über alle, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Wir finden in diesen paar Versen eine ganze Menge. Nochmals, zuerst möchte ich hinweisen auf die Haltung des Paulus. Und ich möchte hinzufügen, niemand hätte mehr Grund gehabt, gegenüber den Juden, die nicht an Jesus glauben, hartherzig oder bitter zu sein als Paulus. Niemand ist mehr von ihnen verfolgt worden. Niemand ist öfters von ihnen geschlagen oder ausgepeitscht worden. Niemand hat mehr Ablehnung erfahren von den Synagogen, die er besuchte auf seinen Missionsreisen, und aus seiner Verpflichtung heraus, den Juden zuerst das Evangelium zu präsentieren, ist er immer in die Synagogen zuerst gegangen, bis er rausgeschmissen wurde, was der Regelfall war. Paulus hat sehr viel Ablehnung und sehr viel Verfolgung aus der Hand der jüdischen, nicht an Jesus gläubigen Menschen erlebt und sagt trotzdem: Ich wäre bereit, mein Heil dahin zu geben, damit nur einige von ihnen gerettet werden würden. Ist das nicht bewegend? Was für eine Liebe, was für eine Haltung. Und ich möchte behaupten, das ist uns als Gemeinde Jesu zum Vorbild gegeben. Und er spricht es selbst aus. Ich möchte es in drei Begriffe fassen. Der erste Begriff, den ich hineinwerfen möchte, ist der Begriff der Dankbarkeit. Wenn wir mal einen Moment drüber nachdenken, was wir in unserem christlichen Leben empfangen haben, was wir nicht von den Juden empfangen haben, dann gibt es nicht viel, was wir aufzählen könnten. Praktisch alles, was uns geistlich bedeutsam und wertvoll geworden ist, haben wir über das jüdische Volk empfangen. Die ersten 5 Bücher Mose, die 5 Bücher Mose, die Propheten, die Psalmen, die Weisheitsliteratur, die Geschichtsbücher, alles durch das jüdische Volk, die 10 Gebote. Ja, dann kommt Jesus selbst, dann kommt die ganzen Apostel, ja, mit einer Ausnahme, oder Schreiber des Neuen Testamentes. All diese Schätze kommen aus dem jüdischen Volk, und zwar nicht zufälligerweise, sondern weil Gott sein Volk daraufhin vorbereitet hat, diesen Reichtum den Nationen zur Verfügung zu stellen. Das war von Anfang an geplant. Das war von Anfang an Gottes Absicht, dass die Nationen bis an die Enden der fernsten Insel erfüllt werden mit der Herrlichkeit und mit der Erkenntnis Gottes. Davon sprechen die Psalmen, davon sprechen die Propheten. Das ist keine Erfindung von Jesus. Das ist Gottes Erfindung, die er von Anfang an gesagt hat. Ja, er hat schon bei der Berufung Abrahams gesagt, durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen. Das war keimhaft, ursprünglich ganz tief in die Berufung Israels und in die Absichten Gottes eingepflanzt. Und keine spätere Erfindung. Wie manche sagen, na gut, weil es Israel nicht geschafft hat, hat Gott einen Plan B aus der Schublade gezogen. Jetzt probiert es halt mit den anderen Völkern. Nein! Nein! Es war von Anfang an Gottes Wille, dass durch diesen Wurzelwerk und diesem Stamm Israel ein Segen vorbereitet wird, der durch Jesus zu allen Völkern dieser Welt kommen soll, indem diese eingepfropft werden durch Jesus in dieses Wurzelwerk. Die zweite Haltung, die ich uns nahelegen möchte, auf der Grundlage dessen, was hier steht, ist eine Haltung des Respekts dem jüdischen Volk gegenüber. Das sagt Paulus ganz deutlich. Auch wenn manche Zweige ausgebrochen sind, viele Zweige ausgebrochen sind, überhebt euch nicht. Seid dankbar und seid respektvoll dem jüdischen Volk gegenüber. Und dann drittens, habt eine Liebe für sie. Eine göttliche Liebe. Gott möchte eine ganz spezielle Liebe in unsere Herzen hineingießen. Eine Liebe, die von einer Schönheit, von einer Reife, von einer Fülle ist, von Gott, vom Heiligen Geist durchdrängt ist. Eine Liebe, so sagt Paulus, die es vermag, sogar, sage ich mal in Klammer dazu, sogar jüdische Menschen in ihrem Herzen zu berühren. Ja. Das jüdische Herz hat sehr viele Verwundungen. Über Jahrhunderte und Jahrhunderte hinweg. Und aufgrund dieser Verwundungen hat das jüdische Herz sehr viele Narben. Es ist nicht leicht, das jüdische Herz zu erreichen. Aufgrund der Verwundungen, aufgrund der Narben. Ja. Sabre bedeutet diese stachelige Kaktusfrucht. Ja. Aufgrund ihrer Geschichte, aufgrund ihrer Verfolgungen und Ablehnung und ihrer Leiden, haben sie etwas an sich, was sie vorsichtig und misstrauisch macht. Ja. Da ist etwas Stacheliges um ihr Herz herum. Wer sie näher kennt, kann das bestätigen. Vielleicht nicht alle, aber doch, sagen wir mal so, dass es ein Volk ein Stück weit prägt und ein Merkmal eines Volkes sein kann. Deswegen braucht es eine besondere Liebe. Ja. Paulus hat es mehr erlebt als jeder andere, die Stacheln, die ausgefahren werden können. Ja. Aber er hat sie umso mehr geliebt. Er hat sich nicht zurückgezogen, sondern er hat sich von Gott immer wieder Liebe schenken lassen. Und mit dieser Liebe ist er hindurchgedrungen, hier und hier und hier und hier, viele und viele Mal. Und er hat uns das zum Vorbild gesetzt, dass auch wir, dadurch unsere Herzen mit der Liebe Gottes erfüllt sind, die Juden zur Eifersucht reizen dürfen. Sie neugierig machen dürfen auf ihren Gott. Sie sehnsüchtig machen dürfen auf ihren Gott. Und das Leben und die Liebe, die er verkörpert und die er ausgießt in unseren Herzen. Halleluja. Das ist Gottes Wille. Dann gehen wir weiter. Auf dieser Grundlage der Haltung von Dankbarkeit, Respekt und Liebe möchten wir jetzt die nächsten Verse lesen. Und da möchte ich euch auf eine Sache besonders aufmerksam machen. Und zwar ab Vers 4. Welche Israeliten sind, denen die Kindschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen gehören. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach Christus. Fällt euch was auf hier? Paulus spricht in der Gegenwartsform. Paulus spricht nicht in der Vergangenheitsform, als wäre das eine vergangene Tatsache, die durch Jesus ausgelöscht würde. Er spricht in der Gegenwartsform. Und es ist nicht ganz leicht, intellektuell das zu verstehen. Aber ich sage euch Folgendes. Diese Dinge sind ungebrochen Erbe des jüdischen Volkes. Wir schauen uns einige an. Die Kindschaft ist der erste Begriff hier. In Abraham sind alle Juden nach wie vor Kinder Gottes. Nicht in Jesus unbedingt, das im Einzelfall, aber in Abraham, als Nachkommen Abrahams, sind sie nach wie vor in einer anderen Beziehung zu Gott als die anderen Völker ringsherum, die diese Beziehung zu Abraham nicht haben. Ja? Das heißt nicht, dass sie nicht auch Jesus bräuchten, aber auf jeden Fall brauchen sie ihn in einer anderen Weise, als die Nationen Jesus brauchen, die Zeus angebetet haben, die Jupiter angebetet haben, die irgendwelche Sonnen, Mond, Tiere angebetet haben, Bäume angebetet haben. Ja, oder den Fernseher oder den Mercedes, nenn es was es ist, ja, anders als Menschen, die Götzen angebetet haben, ja, sie haben eine Beziehung durch Abraham, sie haben eine Beziehung durch ihr ganzen Reich, den Reichtum des Erbes zu Gott in einer anderen Weise, wie die Völker und die Menschen, die keinen Zugang dazu hatten. Tatsache, Paulus spricht hier in der Gegenwartsform. Ich möchte ein Beispiel bringen. Ich habe letzte Woche aus Jerusalem ein E-Mail bekommen von Sharon Sanders. Das ist die Leiterin, die Ehefrau dieses Leiterehepaars von der Arbeit Christian Friends of Israel in Jerusalem. Sie hat Folgendes erzählt. Sie hat erzählt, dass sie vor einer Woche, also jetzt vor zwei Wochen etwa, in Samaria zwei Männer besucht hat. Durch einen sehr guten und schönen Kontakt mit einer jüdischen Organisation, die sich um die Opfer von Terroranschlägen bemühen. Und da ist eine Partnerschaft entstanden zwischen dieser jüdischen Organisation und Christian Friends of Israel. Also sie wurde eingeladen, mit der Leiterin dieser jüdischen Organisation diese Männer zu besuchen. Beide Männer waren Opfer eines Terrorüberfalls. Beide haben überlebt und sie wurden besucht. Und beide erzählten eine ganz ähnliche Geschichte. Die Geschichte ist folgendermaßen. Im ersten Fall war es ein Mann, der fuhr mit seinem zweijährigen Sohn durch die Straßen Samarias und auf einmal prasselte ein Gewehrhagel auf das Auto ein. Der Motor blieb stehen, die Schüsse prasselten ins Auto, 6 Kugeln trafen ihn, eine Kugel traf das kleine Kind im Rücksitz, in den Nacken hinein. Beide überlebten. Er schrie zu Gott. Er betete zum Gott Israels und sagt, Herr, Herr, hilf. Und dann fing er an, das Schma zu beten. Das ist das Totengebet, ja. Das ist mehr als das, aber unter anderem, ja. Das heißt, er fing an, mit dem Leben abzuschließen. Und schrie und schrie. Der Motor war genauso durchlöchert wie der Rest des Wagens. Waren über 80 Kugeln, hat man hinterher festgestellt, die in das Auto einschlugen. Aber auf einmal sprang der Motor wieder an. Und er konnte mit seinem Kind wegfahren. Und kurze Zeit später traf er auf einen Armeeposten und er brachte ihn ins Krankenhaus. Er schrie zum Gott Israels und der Gott Israels erhörte sein Gebet. Ja. Lest Zacharja 12. Da wird der Geist des Gebets und des Flehens ausgegossen über das jüdische Volk, ehe sie den Messias erkennen, über das ganze Volk. Je intensiver die Probleme werden, je größer die Konflikte werden, je größer die Opfer werden, umso mehr wird das jüdische Herz nach Gott schreien. Nach ihrem Gott. Die müssen sich nicht zu einem anderen Gott bekehren, zu dem sie schreien können. Sie können zu dem Gott Israels schreien. Zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist ihr Erbe. Es steht ihnen zu. Das zweite, die zweite Geschichte, ganz ähnlich. Ein orthodoxer Mann fuhr nachts von einer größeren Stadt, von der Hanukkah-Feier, zu seiner Siedlung. Wieder Feuerüberfall. Maschinengewehrsalven prasselten auf das Auto ein. 7 Kugeln trafen seine Beine. Ja, er verlor sehr viel Blut. Der Motor starb ab in dem Moment, wo dieser Kugelhagel begann. Und er schrie zu Gott, zum Gott Israels. Und gleichfalls, nachdem er es einige Male probiert hatte, auch schon praktisch mit dem Leben abgeschlossen hatte, sprang der Motor wieder an. Und er konnte die Nacht hier rausfahren und konnte gerettet werden. Bei dem ersten Mann von den 6 Kugeln, die er abbekommen hat, ist ein Wunder, dass er überlebt hat. Er konnte aber nur eine Kugel entfernt werden, weil die anderen 5 so nah an wichtigen Nerven oder an lebenswichtigen Organen dran waren, dass man nicht operieren konnte. Er muss jetzt mit den Kugeln leben. Das Kind ist völlig wiederhergestellt. Ja. Der Gott Israels hört seine Kinder, wenn sie zu ihm beten. Und irgendwann werden sie in einer so großen Verzweiflung und Intensität beten, als ganzes Volk, dass die Zeit reif ist, dass der Herr ihnen die Decke von den Augen nimmt und sie den erkennen, den sie durchbohrt haben. Ich weiß, es ist für evangelikales Denken nicht ganz leicht, diese Sachen alle auf eine Reihe zu bekommen. Ich will aber sagen, dieses Erbe, von dem Paulus hier in Römer 9 spricht, steht den Juden zu. Es ist eine ganz andere Frage, inwieweit sie dieses Erbe in Anspruch nehmen. Eine ganz andere Frage. Es gibt sehr viele säkulare Juden. Es gibt sehr viele Juden, die in Religiosität gefangen sind, bei denen das nicht so lebt, sondern wo die Tradition stärker ist als die Beziehung zu Gott. Gibt's. Die Frage, inwieweit sie in diesen Dingen leben, das ist an sie eine Frage, wie es an Christen eine Frage wäre. Ja, genauso. Genauso legitim, diese Frage an uns zu stellen. Inwieweit leben wir in dem Erbe, das wir durch Jesus haben? Ja. Aber es gehört ihnen, es steht ihnen legal zu. Es hat ihnen niemand weggenommen am allerletzten Gott. Ja? Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Zweitens, die Herrlichkeit. Was ist die Herrlichkeit? Das ist die Gegenwart Gottes. Ja? Gott hat sich nicht von seinem Volk zurückgezogen. Drittens, der Bund. Das haben wir gelesen. Der Abraham-Bund ist ein ewiger, einseitiger, unkündbarer Bund. Er gehört Israel. Viertens, das Gesetz. Gesetz ist ein problematisches Wort. Ich kann leider nicht tiefer darauf eingehen, dass das eine Problematik der Übersetzung ins Griechische ist, dass wir hier die ursprüngliche Bedeutung im Sinne von Torah, im Sinne von Weisung, nicht mehr verstehen durch diese Übersetzungsproblematik. Gott gibt seinem Volk Weisheit, Weisung, Orientierung. Ja, mit besonderer Bedeutung versehen sind die 10 Gebote. Die haben wir durch das Volk Israel bekommen. Das haben uns nicht die Griechen gegeben, das haben uns nicht die Römer gegeben, das hat uns nicht Ägypten oder sonst jemand gegeben, das hat uns das jüdische Volk gegeben. Das Gesetz, die Gebote, die Weisheit. Die Gottesdienste. Wenn hier von Gottesdiensten die Rede ist, dann möchte ich einschließen in diesen Begriff die Feste. Die Feste Israels sind ein Erbe für Israel. Die Schabbatfeier ist ein bleibendes Erbe für Israel, das Gott ihnen gegeben hat. Und ich behaupte, es wäre nicht denkbar, dass das jüdische Volk über 1800 Jahre, über eine Zerstreuung in etwa 150 Nationen hinweg, ihre Identität behalten hätte, inmitten vieler verschiedener Sprachen, Kulturen und Völker, wenn sie nicht diese Stiftungen Gottes gehabt hätten, den Schabbat und die Feste. Das hat ihre Identität über diese lange Zeit und über diese große Distanz zusammengehalten. Ein Erbe Gottes, das Gott ihnen gegeben hat. Sechstens, die Verheißungen. Davon haben wir auch schon gesprochen. Gottes Gnadengaben und Berufungen gereuen ihn nicht, sagt Paulus in Römer 11. Siebtens, die Väter. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Abraham und die anderen Erzväter, auch Jakob und die 12 Stammväter Israels, ein Erbe in Gott. Und ich möchte hinzufügen, lest Hebräer 11, Kapitel 11, die Glaubenshelden. Die Glaubenshelden sind dem Juden und uns gleichermaßen zum Vorbild gesetzt. Eine riesige Latte. Auch hier kann ich nur etwas andeuten, liebe Freunde. Da kann ich nicht in die Tiefe der Problematik einsteigen. Aber ich frage euch mal, glaubt ihr, dass die Helden des Glaubens, von denen in Hebräer 11 die Rede ist, gerettet sind oder nicht? Seht ihr, sie werden uns hier vorgestellt als Wolken der Zeugen, die vom Himmel her zu uns herabschauen und uns anfeuern, dass wir ihrem Vorbild gemäß den guten Lauf, den wir angefangen haben, zum Ziel bringen und die Sünde, die uns umstrickt, ablegen. Sie sind uns zum Vorbild gesetzt. Sie sind Teil der Zeugen, die im Himmel sind. Von daher ist diese Frage nicht ganz immer so schwarz-weiß zu beantworten, wie es bei anderen Nationen und Völkern zu beantworten ist, wie die Beziehung der Juden zu Gott im Einzelnen nun aussieht. Das macht keinen Abstrich davon, dass in Römer 1,16 steht, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, zu retten alle Menschen, zuerst die Juden und dann die Nichtjuden. Seht ihr, Freunde, ich werde oft auf diese Dinge angesprochen. Und ich sage euch jetzt hier schon, was an der Stelle, die kitzelig ist, wie ihr spürt, an der Stelle, was wir nachher nochmal in anderer Weise hören werden. Wer griechisch denkt, hat mit dieser Spannung ein Problem. Wer hebräisch gepolt ist, kann diese Spannung aushalten. Ein Grieche ist dazu getrieben, fast gefangen dahingehend, auf jede Frage eine dialektische Antwort geben zu müssen. Hat Jesus dialektisch gepredigt? Abraham, Mose, David, die Propheten? Wir finden überall, Entschuldigung, überall in der Schrift bestimmte Aussagen, die in einer Spannung zueinander stehen und die nicht billig aufgelöst werden kann. Bei Gott wird diese Spannung aufgelöst, ja? Aber auch nur bei ihm. Das heißt, hier gilt es, ein Vertrauen zu Gott zu haben, dass er die letzten Antworten auf manche Fragen hat, die uns vorenthalten sind und wo wir auch mit dem geschultesten Verstand und den besten theologischen Techniken manche Frage offen lassen müssen. Und das ist kein Schaden, liebe Freunde. Ja? Sondern so ist die Bibel, so ist das Wort Gottes. Wer damit ein Problem hat, ist eben der, der im Wesentlichen griechisch geschult ist in seinem Verstand, wo es auf jede Spannung eine Auflösung geben muss, wo es für jede, was weiß ich, Synthese und These und Antithese eine Synthese geben muss, eine Erklärung geben muss, wie das zusammenpassen kann. Ja? So ist nicht hebräisches Denken. Ja? Ich weiß, es irritiert manche von euch, aber ich möchte euch ein Stück weit herausfordern, euch dieser Welt zu öffnen. Und wir werden etwas mehr davon noch gleich sehen. Soweit zu dem Erbe, das dem jüdischen Volk nach wie vor gehört, das uns aber durch Jesus zugänglich ist, wie Paulus hier sagt. Und zum Schluss natürlich der Messias selbst als achter Punkt. Es ist nichts den Juden weggenommen. Wir sind hinzugekommen. Das könnt ihr in Epheser 2 nachlesen, auch in Epheser 3. Das könnt ihr an vielen Stellen nachlesen, dass das die große Offenbarung ist, die Paulus bekommen hat, dass wir Nicht-Juden Zugang bekommen haben zum Erbe und zu den Verheißungen des jüdischen Volkes. Die Not bei den Juden ist die, dass sie selbst diese Verheißungen, dieses Erbe nur teilweise oder gar nicht selbst annehmen. Was den Messias betrifft, nehmen es viele gar nicht an. Was die anderen Dinge betrifft, mehr oder weniger. Ja. Und dadurch kommt viel Not auch in ihr Leben hinein. Aber wir haben Zugang. Halleluja. Danke, Jesus. Und jetzt möchte ich einen dritten Aspekt des Wiederherstellungshandelns hervorheben. Und zwar die Wiederherstellung des jüdischen und biblischen Denkens und Lebensstils im Gegensatz zum griechischen. Vielleicht, bevor ich einsteige, ich sehe hier gerade noch ein Stichwort, vielleicht noch eine Sache. Hier ist das Stichwort Gottesdienst. Ich habe die Feiertage erwähnt und die Festzeiten. Ein Erbe, das durch Jesus uns zugänglich ist. Die jüdischen Feste, der Schabbat. Zwei, drei Beobachtungen. Erstens. Wer von euch war sich darüber im Klaren, ihr braucht nicht die Hand heben, aber ich will einfach die Frage stellen. Wer von euch war sich darüber im Klaren, dass Karfreitag genau auf den Abend des Sedermahls, beziehungsweise Gründonnerstag, genau auf den Abend des Sedermahls im Alten Bund gefallen ist? In anderen Worten, Jesus schickte seine Jünger, um etwas vorzubereiten. Was bereiteten sie vor? Sie bereiteten vor das Festmahl, das alle jüdischen Familien miteinander feiern, im Gedenken an den Auszug aus Ägypten. Am gleichen Tag starb Jesus. Im jüdischen Kalender beginnen die Tage am Abend nach Sonnenuntergang und gehen über den ganzen nächsten Tag bis zum nächsten Sonnenuntergang. Das heißt, am Donnerstagabend wurde das Sedermahl gefeiert, am Freitag um 3 Uhr ist er verstorben, am selben Tag. Und zwar exakt auf den Tag genau, an dem Tag, an dem man sich erinnerte, dass Gott die Juden in Ägypten befreit hat. Dadurch, dass ein Lamm geschlachtet worden ist, ein Leib durchstoßen worden ist und dadurch, dass Blut an die Pfosten gestrichen worden ist. Und in Erinnerung an dieses Ereignis spricht Jesus von seinem Leib und von seinem Blut und baut eine unmittelbare Brücke von dem Geschehen, das das israelische jüdische Volk empfangen hat und erfahren hat, zu dem, was nun allen Menschen durch Jesus zusteht. Rettung und Erlösung. Durch das Lamm Gottes, das geschlachtet ist für unsere Sünde. Ein ganz wichtiger Bezug. Zweitens, das zweite Beispiel, Pfingsten. Pfingsten fiel auf einen ganz bestimmten jüdischen Feiertag. Das war der Grund, warum so viele Menschen aus dem Ausland da waren. Ihr erinnert euch, die sprachen in vielen verschiedenen Sprachen, die Jünger. Und die wunderten sich, warum die alle unsere Sprache kennen. Ja? Uns wird berichtet, was für Völker, Juden aus den verschiedenen Völkern, denn alle da waren, Juden und Gottesfürchtige. Was war das für ein Fest? Das war Schavuot. Das jüdische Schavuot-Fest. Genau exakt auf diesen Tag fiel der Heilige Geist und gründete die Gemeinde Jesu. Woran erinnerte das Schavuot-Fest? An zwei Dinge erinnerte es. Erstens an die Gesetzgebung an Sinai. Auf Sinai schrieb Gott das Gesetz auf steinerne Tafeln. Zu Pfingsten schrieb Gott das Gesetz auf die Tafeln unseres Herzens, auf fleischerne Tafeln. Gott selbst in seiner Souveränität und Allmacht baute diese Brücken ein. Doch wie weit hat die Kirche das verstanden? Der zweite Punkt, der bei Schavuot gefeiert worden ist, ist sowas wie ein Erntedankfest. Das war die erste Ernte im Frühjahr, die Erstlingsfrüchte. Was passierte zu Pfingsten? Gott holte von der großen Ernte die Erstlingsfrüchte ein. Die Gemeinde wurde gegründet. 3000 kamen zum Herrn als geistliche Erstlingsfrüchte an diesem Tag. Man könnte jetzt weitermachen. Es gibt Leute, die steigen sehr tief ein und können Unmengen von Parallelen ziehen. Ich möchte es hier bloß andeuten, wie eng die Verknüpfung ist, die Gott selbst gegeben hat zwischen der neutestamentlichen Gemeinde und dem jüdischen Volk in dieser Verbindung. Aber etwas Tragisches ist passiert, und zwar vorbereitet durch die Kirchenväter des 2. und 3. Jahrhunderts und dann durchgeführt, vor allem und dann in einer massiven Weise wegweisend durch den Kaiser Konstantin. Die Kirchenväter haben die Theologie entwickelt, Kaiser Konstantin hatte die Macht, aus diese Theologie in die Praxis umzusetzen. Am Beispiel Ostern. Da war 325 ein berühmtes Konzil, das Konzil zu Nicea, und unter anderem hat man sich da über die Feiertage unterhalten und beschlossen, die christlichen Feiertage abzutrennen von den jüdischen Feiertagen. Und Kaiser Konstantin als Machthaber des Römischen Reiches schickte einen Brief an alle Bischöfe und an alle Leiter in seinem Machtbereich aus, und zum Thema Ostern schrieb er Folgendes. Konstantin August an die Gemeinden. Als beim Konzil von Nicea die Frage des heiligen Festes Ostern aufkam, wurde einstimmig beschlossen, dass dieses Fest von allen und überall am gleichen Tag gefeiert werden sollte. Denn es erschien jedem eine äußerst unwürdige Tatsache, dass wir in diesem äußerst heiligen Fest den Gewohnheiten der Juden folgen sollten, welche, verdorbene Schufte, ihre Hände befleckt haben mit einem ruchlosen Verbrechen. Es ist nur gerecht, dass sie in ihrem Sinn erblindet sind. Es ist daher passend, wenn wir die Praktiken dieses Volkes zurückweisen und in aller Zukunft das Begehen dieses Festes auf eine legitimere Art feiern. Lasst uns also nichts gemeinsam haben mit diesem äußerst feindlichen Pöbel der Juden. Liebe Freunde, das war die ganz normale Sprache und die ganz normale Haltung von mindestens 95% der Kirchenväter. Konstantin hatte die Macht, das in die Tat umzusetzen. Es hat also die frühe, die junge Kirche sich ganz bewusst von dem jüdischen Erbe und von diesem Nährboden und von dieser Verbindung getrennt. Und ich überzeichne es etwas, aber ich überzeichne es, um die Wahrheit deutlicher herauszubringen. An Ostern haben wir uns gelöst von dem Pessachfest und dem Sedermahl. Was bekamen wir stattdessen im germanischen Raum? Den Osterhasen. Ja? Pfingsten haben wir uns gelöst von Schavuot und von der Erinnerung an die erste Gesetzgebung zu Sinai und die Erfüllung dieser Gesetzgebung dadurch, dass es in unser Herz kommt, durch den Heiligen Geist. Wir haben diesen Zusammenhang vergessen. Was bekamen wir dafür? Den Pfingstochsen. Denkt mal darüber nach. Wir haben uns von den jüdischen Wurzeln, von dieser Verbindung, die Gott in großer Souveränität und Macht installiert hat. Es hat er sich ausgedacht, diese Zusammenhänge zu schaffen. Aus gutem Grund. Wir haben uns absichtlich davon losgelöst und dadurch ist ein Vakuum entstanden und in dieses Vakuum hinein sind jeweils heidnische Bräuche hineingekommen. Die schauen im germanischen Bereich anders aus als im slawischen Bereich und anders aus als in Südamerika und anders aus in anderen Teilen der Welt. Was auch immer da die Geister und Mächte und Fürstentümer sind, die jeweils herrschen über die verschiedenen Regionen. Aber aufgrund dieses Verlustes, dieses Wurzelbodens, dieses Erbes und dieser Verbindung sind andere Mächte in die Kirche eingedrungen und haben diesen Platz eingefüllt. Und was uns hier betrifft, haben wir, wie gesagt, den Osterhasi und den Nikolausi und den Pfingstochsi und den Christbaum und was weiß ich, was es alles gibt, ja? Ständige, eine Fülle heidnischer Symbole, heidnischer Bräuche, ja, die ganze Fastnacht kann man dazu nehmen, ja, Fastnachtsbräuche und so weiter, das ist, da wird ein Vakuum gefüllt, was wir eigentlich von unserem jüdischen Wurzelboden her als Erbe zugedacht bekommen haben vom Herrn. Ich gehe weiter zu dem nächsten Punkt, nämlich die Wiederherstellung jüdischen und biblischen Denkens und Lebensstils. Auch das kann ich nur kurz streifen. Aber wenn man sich hineinbegibt in diese Sache, und wie gesagt, wir sind hier ziemlich am Anfang auf einer Entdeckungsreise, wo Gott uns bitte noch viel tiefer hineinführen möchte. Wenn man sich hineinbegibt in diese Zusammenhänge, dann öffnen sich Welten. Ich versuche an ein paar wenigen Beispielen den Unterschied zwischen griechischem Denken und Lebensstil deutlich zu machen und hebräischem Denken und Lebensstil. Und ich betone, der Hebräische ist der Biblische. Das ist der, den Gott veranlasst hat, den Gott geprägt hat. Durch Mose, durch die Propheten, durch die Väter, durch die Weisheitsliteratur und all den Reichtum des Alten Testaments. Erster Punkt. Das griechische Denken ist geprägt von einem sogenannten griechischen Dualismus. Das heißt, vereinfacht gesagt, das, was in der unsichtbaren Welt ist, das Reich des Geistes, das Reich der Ideen, ist die Welt des Guten und des Wahren und des Schönen. Und die irdische Welt ist eine beschmutzte, eine befleckte, eine abgefallene Welt, eine Welt, die überwunden werden muss, einschließlich des Leibes und der Leiblichkeit. Die Seele streitet gegen den Leib. Dieses Denken hat mannigfaltige Auswirkungen gehabt in der Kirche. Es ist in die Kirche hineingekommen. Was ging damit einher? Askese, Zölibat, das ganze Mönchtum. All diese Dinge, die ich nicht grundsätzlich alle ablehnen möchte. Es gibt Zeiten, wo man fastet, es gibt Zeiten, wo man sich erhält und enthält und so weiter und so fort. Aber wenn das Ganze zu einem Götzen wird, wenn das Ganze zu einer Gefangenschaft wird, dann ist es nicht vom Heiligen Geist. Und es kommt aufgrund der Vorstellung, die die Kirche weitgehend übernommen hat, dass der Leib, dass die Schöpfung, dass das ganze Irdische etwas Schlechtes und Verdorbenes ist, was überwunden werden muss. Das ist griechisches Denken. Was sagte Gott, als er die Schöpfung geschaffen hat? Er sagte, es war gut. Ja, er sagte, es war gut. Das hat er nie zurückgenommen. Selbstverständlich fiel ein Schatten über die Schöpfung. Und Römer 1 spricht ausführlich warnt vor der Gefahr, dass wir die Schöpfung anbeten statt dem Schöpfer. Ja? Und das ist uns verboten, gemäß dem ersten Gebot. Wir dürfen nicht die Schöpfung zum Götzen machen. Aber grundsätzlich und prinzipiell ist die Schöpfung eine gute Sache. Da darf man schon Halleluja sagen. Ja? Und das Neue Testament bestätigt es, wir dürfen das, was Gott zum Essen bereitet hat, mit Danksagung genießen und Gott dafür ehren. Ja? Ehe ist eine göttliche Institution, kein Trick des Teufels. Ja? Amen. Im griechischen Denken ist das alles in Frage gestellt. Und in die Kirche ist es hineingekommen, in großer, großer Kraft, ja? Zum Schaden für die Kirche. Gute Schöpfung und die Sünde, die Schöpfung in Gefangenschaft hat, unter einem Fluch stellt. Ja? Aber es ist nicht so, als müssten wir uns alles Irdischen oder Leibischen enthalten, um die wahre Erkenntnis zu bekommen, um die wahre Erleuchtung zu bekommen. Ja? Sondern wir müssen mit Sünde umgehen. Darum geht es. Wir müssen mit unserem bösen Herzen umgehen. Wir brauchen nicht die Ehe zu streichen, wir brauchen nicht Essen zu streichen, wir brauchen nicht zu streichen, dass wir die Natur genießen dürfen und wandern dürfen. Das brauchen wir nicht zu streichen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Verdorbenheit des menschlichen Herzens. Du kannst alles streichen in der Welt, was du willst. Dein Herz bleibt trotzdem verdorben. Ja? Und da braucht es die Antwort vom Evangelium. Dass der Herr unser Herz verändert. Und mit einem veränderten Herzen dürfen wir die Dinge, die Gott für uns gedacht hat, in Dankbarkeit empfangen. Zweitens. Auf diesem Hintergrund sagt das hebräische Denken, Geist, Seele und Leib ist eine Einheit. Das griechische Denken sagt, der Geist ist gut, der Leib ist böse. Vereinfacht gesagt. Ja. Drittens, es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen dem Verständnis des Zusammenlebens im Griechischen und im Hebräischen. Im Griechischen liegt der Fokus sehr, sehr stark auf den Einzelnen. Individualismus. Ja, und dass der Einzelne zu immer höheren Erkenntnisstufen vordringt, zu immer höherer Erleuchtung vordringt, egal wie seiner Frau dabei geht, egal wie seinen Kindern dabei geht. Das hebräische Denken ist gemeinschaftlich. Das fängt, liebe Freunde, schon bei der Schöpfung an, wo Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Ja? Gott ist ein Gemeinschaftswesen. Das ist eines der Geheimnisse hinter der Dreieinigkeit. Und als Gott den Mann geschaffen hat, sah er, dass es nicht gut war, dass der Mann allein sei und schuf eine Frau. Er stiftete Gemeinschaft. Von seinem ureigensten Wesen her stiftete er Gemeinschaft. Und deswegen hat im hebräischen Denken die Familie so einen großen Stellenwert. Und deswegen ist es kein Zufall, dass als zu Pfingsten der Heilige Geist gefallen ist, sie Gemeinschaft hatten, die 3000 und alle, die täglich dazu kamen. Ja? Sie trafen sich hin und her in den Häusern und im Tempel, sie hatten Gemeinschaft, sie brachen Brot, sie beteten, sie waren unter der Lehre der Apostel, sie waren zusammen. Völlig im Gegensatz zu dem griechischen Denken und dem griechischen Verständnis von Erleuchtung und Erkenntnis. Bei dem Gott, den wir kennen von der Bibel her, ist es so, dass sich die Beziehung zu Gott immer bewähren muss in der Beziehung zum Nächsten. Liebe deinen Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ihr könnt durch die Schrift gehen, im Alten und im Neuen Testament. Das ist die Bewährungsprobe unserer Beziehung zu Gott. Dass wir mit unserem Nächsten in versöhnte, in geheilte Beziehungen hineinfinden. Wenn das nicht der Fall ist, dann wissen wir, irgendwas ist in unserer Beziehung zu Gott nicht in Ordnung. Müssen wir fragen, Herr, wie willst du uns helfen? Das ist hebräisches Denken, hebräisches Menschenbild, hebräisches Weltbild. Beim Griechen ist es völlig egal, wie es den anderen geht. Hauptsache, er steigt von einer Erkenntnisstufe zur nächsten. Und ob die Frau und die Kinder dabei krepieren, das interessiert ihn nicht. Ich überzeichne ein bisschen, aber letztendlich nur, um den wahren Kern etwas deutlicher hervortreten zu lassen. Der nächste Punkt. Das Verständnis von Familie. Es gibt eine reiche jüdische Tradition, hier wahrscheinlich Mist, Talmud, Mishnah, verschiedene andere Dinge. Und es gibt da interessante Passagen, die sehr deutlich machen, und zwar ganz im Sinne des grundsätzlichen Verständnisses des Alten Testamentes, dass der Vater der Priester in der Familie ist und dass der Essenstisch der Tempel ist. Und die ganze Schabbatfeier und viele andere Feste, das Sedermahl und anderes, das spielt sich alles um den Essenstisch herum ab. Das spielt sich für die Familie ab. Es ist von Gott her so installiert, dass diese Wahrheiten, die Großtaten Gottes, sich von Generation zu Generation weiter fortvererben. Und dass die Kinder das mitbekommen. Das ist nicht streng liturgisch gestaltet, das ist fröhlich, das ist liebevoll, das ist kinderfreundlich gestaltet. Ja? Wir feiern ab und zu Schabbat zu Hause. Das ist eine fröhliche Angelegenheit. Ja, da wird gelacht, da wird gesungen, da wird auch gebetet. Aber das ist fröhlich, das ist nicht liturgisch, das ist nicht ernst, das ist nicht kalt. Das ist voller Leben. Voller Leben. Wenn wir es im Geist feiern. Ja? Jeder muss es im Geist feiern, ja. Aber dann ist es voller Leben. Und das ist das Geschenk Gottes, dass wir hier als Familie bereichert werden durch dieses Verständnis. Ja? Der Vater, der Priester, der Essenstisch, der Tempel. Und im Zweifelsfall wichtiger als der Gottesdienstbesuch. Jetzt weiß ich, jetzt bekomme ich gleich Schwierigkeiten hier. Ja. Ich setze das in Klammer. Muss man auch noch ein bisschen ausbalancieren vielleicht. Aber was ich sagen will ist, was für einen hohen Stellenwert die Familie hat im jüdischen Leben. In allen Festen, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Die Kinder sind immer mit drin. Und das Ganze ist so gestaltet, dass sie viel empfangen können. Ein weiteres Beispiel. Das ganze Verständnis von Erziehung. Ein grundlegend unterschiedliches Verständnis. Was ist das Ziel griechischer Erziehung? Das Ziel griechischer Erziehung ist Erkenntnis, Wissen. Was ist das Ziel eines hebräischen Verständnisses von Erziehung? Lest die ganze Weisheitsliteratur. Gottesfurcht, Charakter. Ja? Es geht bei Gott und seinen Absichten um die Formung des Herzens, die Formung des Charakters. Und bei den Griechen geht es um Erkenntnis. Der Charakter läuft weit hintan. Noch ein Beispiel. Aus dem Weltbild, aus dem Menschenbild heraus gibt es ein völlig unterschiedliches Verständnis zwischen griechischem und hebräischem Denken in Bezug auf Arbeit. Insbesondere körperliche Arbeit. Und das ist typisch, das ist beispielhaft. Ja. Beim Griechen ist körperliche Arbeit verpönt, minderwertig, nicht besonders ernst zu nehmen. Ja? Im Hebräischen denken, liebe Freunde, völlig anders. Da gibt es keine Wertigkeit zwischen geistiger und körperlicher Arbeit. Habt ihr euch schon jemals gefragt, warum Jesus Zimmermann war? Habt ihr gewusst, dass kein Rabbiner eine rabbinische Ausbildung machen durfte, ohne vorher eine praktische Ausbildung gemacht zu haben? Das ist genau der Grund, warum Paulus Zeltmacher war. Er durfte nicht von dem, einer der klügsten Köpfe, einer der besten Nachwuchstheologen unter Gamaliel, dem berühmtesten Gelehrten der damaligen Zeit, da wurde keine Ausnahme gemacht, ja? Der musste auch seine Zeltmacherschule durchmachen. Und sie kam ihm zunutze, liebe Freunde. Ja, auch in der Art und Weise, wie Paulus sich verhalten hat. Das war für ihn, der hat sich nichts abgebrochen, ja, dass er praktisch gearbeitet hat. Zusammen mit Aquila und Priscilla und so weiter und so fort. Ja. Das war kein Gegensatz, das war nicht besser und schlechter, höher und niedriger. Liebe Freunde, diese ganze Weltschau, hat eine immense Bedeutung auch für uns in Bezug auf unser Verständnis von Reich Gottes und Lebensstil des Reiches Gottes. Möge es mehr und mehr durchdrungen sein von den hebräischen Wurzeln und sich entfernen von den griechischen. Vom griechischen Denken kommt her unsere intuitive Einschätzung: Sonntag ist der heilige Tag, Montag bis Freitag sind mondäne Tage, die sich mit den niedrigen Dingen des Lebens befassen. Das ist völlig unjüdisch, völlig unhebräisch. Ja, so Schabbat ist Ruhetag, aber wenn ihr die Schabbat-Zeremonien und die Gebete anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass der täglichen Arbeit, aus dem Familienleben und aus der Gestaltung des Lebens in den Wochentagen eine sehr hohe Wertschätzung und Bedeutung zukommt. Wir haben hier eine Mauer in unserem Denken, in unserer Mentalität. Ja. Sonntag ist ein heiliger Tag, wie sagt Wolfgang Simpson, wo man an einen heiligen Ort geht und einen heiligen Prediger hört, der heilige Handlungen vollzieht, um sich dann heilig zu fühlen und geheiligt nach Hause zu gehen. Und ab Montag beginnt dann das tägliche Leben wieder in all seinen Niedrigkeiten und in all seinen, an all seinem Schmutz. Ja. Gegen eine heilige Gebühr, das hat er sich gut gemerkt. So ist es. Ja. Da ist eine Mauer in unserem Denken drin, die haben wir nicht von der Bibel, liebe Freunde. Die haben wir von woanders her. Und so ist es möglich, dass Menschen am Sonntag, ich habe eine Predigt gehört, da war ein Schockmoment drin, aber es macht es bei allem schockierend, denn er macht es das deutlich. Es ist aufgrund dieser Denkweise, in der wir geprägt worden sind, möglich, dass Menschen, die am Sonntag in katholische oder evangelische Gottesdienste gehen, mit ihren Familien, als brave Familienväter, am Montag bis Freitag als KZ-Aufseher in den KZs tätig sind und das jüdische Volk misshandeln, wie man es schlimmer sich nicht denken kann. Und niemand hat ein Problem damit. Das passte zusammen. Ja. Das heißt, da war eine Schizophrenie drin, eine Mauer drin, die absolut tödlich ist, absolut unheilvoll ist. Und wenn wir das Leben wieder anfangen zu entdecken, vom biblischen Weltbild her, als etwas, was gesamtheitlich heilig ist, geheiligt werden will, für Gott nutzbar gemacht werden will, aus einer Berufung heraus gestaltet werden will, in der Bevollmächtigung des Heiligen Geistes, in der Gottesfurcht, in Reinheit, in Mut, in der Kraft Gottes, gemäß dem Wort Gottes, ja, dann müssen wir diese Mauer überwinden. Und das ist ein Teil des Wiederherstellungshandelns Gottes in unserer Zeit, dass wir diese Trennung von Sonntag und Werktag, ja, und von Pastor und Laie und all diese Trennungen, die wir in den Kopf bekommen haben aufgrund unseres ganzen Wurzelwerkes, ja, dass der Heilige Geist uns überführt, diese Dinge niederreißt und uns verändert, dahingehend, dass wir wieder in ein ganzheitliches, in ein lebendiges, ein biblisches Verhalten hineinfinden. Und das hat von allergrößte Konsequenzen im praktischen Bereich. Und dann zu guter Letzt das Verständnis von Jesus. Es gibt eine sehr breite Historie und breite Strömungen innerhalb der Kirche, für die Jesus mehr ein griechischer Philosoph ist als ein jüdischer Rabbi. Und unser Bild von Jesus ist verschoben. Ja. Es passt zu einem griechischen Philosophen auf eine ganz bestimmte Weise, durch eine ganz bestimmte Brille, die Bergpredigt auszulegen. Ja. Und er wird dann gestellt neben Plato und neben Sokrates und die anderen Größen der Philosophie. Ja. Und die anderen Dinge, ja, dass das Reich Gottes mit Gewalt kommt, dass man Vater und Mutter verlassen muss und die ganzen Dinge, die herausfordernd sind, die von Kampf und von Entbehrung reden, ja. Das wird dann so interpretiert, als wäre das nicht der originale Jesus, der das gesagt hätte. Ja? Sonst halt hätten das irgendwelche Gemeindeglieder später erfunden und im Evangelium reingemischt, ja, aus irgendwelchen Absichten heraus. Da ist eine große Not, dass wir erkennen müssen, in mancherlei Hinsicht war Jesus ein typischer jüdischer Rabbi. Er war sehr viel mehr als das, selbstverständlich. Aber auf jeden Fall war er mehr jüdischer Rabbi als griechischer Philosoph. Und es hilft unserer Beziehung zu Jesus, unserem Verständnis von ihm enorm, wenn wir diese Schicht unseres Verständnisses von Jesus erhellen lassen vom Heiligen Geist. Soweit zu diesem Teil. Ich habe jetzt noch 25 Minuten. Und in diesen 25 Minuten möchte ich eingehen auf die Frage, nachdem wir hier jetzt eine Vorstellung bekommen haben, wie sich das Gott gedacht hat, zumindest skizzenhaft eine Vorstellung bekommen hat. Wie sich das Gott gedacht hat, wollen wir jetzt nur mal einen kurzen Blick hineinwerfen und schauen, wie hat die Kirche das gelebt. Das ist leider eine sehr, sehr tragische Geschichte. Es gibt schon in der Antike einen breiten Strom des Antisemitismus. Wir lesen davon zum Beispiel im Buch Esther. Haman, oberster Beamter im Perserreich, wollte das jüdische Volk auslöschen. Lauter. Zweitens, die ganze Makkabäerzeit und die Makkabäeraufstände, die waren verursacht und ausgelöst von einem Nachfolger, Alexander des Großen, der in diesem Bereich herrschte und sich zum Ziel gesetzt hat, seinen ganzen Herrschaftsbereich zu hellenisieren. Und da gehörte eben Palästina oder Israel dazu. Und mit Gewalt wollte er sie dazu bringen, von dem Tempeldienst und von den Festen und von all diesen Dingen abzusehen. Und die Juden mussten zum Preis ihres Lebens dafür bezahlen. Aber Gott erweckte immer rechtzeitig Menschen wie Daniel oder wie Esther im Fall vom Buch Esther oder später die Makkabäer, um hier seinen Willen durchzusetzen. Der kirchliche Antisemitismus ist zum Teil genährt aus diesen heidnischen Quellen. Mehr und mehr Menschen im Römischen Reich sind zum Glauben an Jesus gekommen, aber brachten diese Stimmung mit, dieses Denken mit. Ja. Und manche von ihnen wurden dann berühmte Theologen und haben dieses Denken dann in die Theologie eingebaut. Der wahrscheinlich einflussreichste Mann dieser Zeit war Origenes. Origenes hat Folgendes gemacht. Er wuchs in Alexandrien auf und war dort Schüler eines der bekanntesten neuplatonischen Lehrmeister. Und er hat dieses neuplatonische Denken hineingenommen in seine Theologie. Seine Absicht war, den Griechen das Evangelium verständlich zu machen. Aber was dann zumindest teilweise passiert ist, dass er so sehr vom griechischen Denken gefangen genommen wurde, ist, dass das Evangelium verwässert wurde, dass das Wort Gottes verwässert wurde. Er hat eine Auslegungsmethode sich zu eigen gemacht, die hieß allegorische Auslegung. Und zwar nach neuplatonischem Vorbild. Was hat er gemacht? Er hat die Stellen in Bezug auf Israel jetzt, er hat die Stellen genommen, die sich als Verheißungen, als Segensverheißungen auf Israel bezogen haben und hat sie übertragen auf die Kirche. Aber nur die Segensverheißungen. Die Gerichtsverheißungen hat er in ihrer buchstäblichen Bedeutung belassen, als die Aussagen, die dem jüdischen Volk nach wie vor gelten. Also wenn man zum Beispiel 5. Mose 28 liest, dann aufgrund eines willkürlichen Auslegungsmodus, ja, aufgrund eines willkürlichen Auslegungsmodus behält er die Verse 1 bis 14, überträgt er auf die Gemeinde, weil da die Segensverheißungen sind, und Gericht und Fluch überträgt er auf das oder belästert dem jüdischen Volk bei. Liebe Freunde, vergleicht das mal mit dem, was wir gerade von Paulus gelesen haben. Vergleicht das mal damit. Er sagt, die Zweige sind ausgebrochen, aber die Verheißungen gelten ihnen nach wie vor. Gottes Gnadengaben und Berufungen gereuen ihn nicht. Origenes hat diesen Teil der Wahrheit herausgenommen aus der Theologie. Und auf dieser Grundlage, das nennt man Ersatztheologie, ja, und zwar ein für alle Mal, unwiderruflich für alle Zeiten. Ja. Augustinus hat zum Beispiel gesagt, er hat gesagt, die Juden haben nur deshalb eine Existenzberechtigung hier auf Erden noch. Erstens, als Demonstrationsobjekte des Zornes Gottes für die Christen zur Warnung. Und zweitens, als Knechte unter christlicher Herrschaft. Er hat gesagt, sie sind Diener und uns zur Knechtschaft noch geblieben. Ja. Augustinus, der große Kirchenvater. Lesen wir noch einen anderen Kirchenvater. Chrysostomus war Zeitgenosse Augustinus und ein sehr bekannter Gelehrter, ein hervorragender Prediger, so sagen die Zeitgenossen. Und er hat eine achtteilige Predigtserie herausgegeben. 8 Predigten hintereinander, Sonntag für Sonntag, mit der Überschrift gegen die Juden. Und in dieser Predigtreihe schreibt er unter anderem Folgende, und die ganze Predigt ist in diesem Geist. Er sagt, die Juden sind allesamt lüstern, Vergewaltiger, geizig, perfide Banditen, Mörder, Randalierer, vom Teufel besessen, schlimmer als die wildesten Tiere. Sie sind Kindsmörder, schmutzig und gottlos. Ihre Synagogen sind Hurenhäuser, Räuberhöhlen, der Wohnort des Teufels, und das Gleiche gilt auch für ihre Seelen. Er prophezeit den Juden, wegen ihres Mordes an Christus sind sie durch den Zorn Gottes für immer verstoßen und für immer bestraft. Ohne Land und ohne Tempel, für immer dem Joch der Knechtschaft, und auch hier ist gemeint, der Knechtschaft unter den Christen, unterworfen. Gott hasst die Juden und wird sie immer hassen. Und an die Christen gewandt predigt er: Es ist die Pflicht der Christen, die Juden zu hassen. Je mehr wir Christus lieben, desto mehr müssen wir die Juden bekämpfen, die ihn hassen. Die Kirchenväter haben zwischen dem 2. und dem 5. Jahrhundert eine ganze Literaturgattung geprägt, mit unzähligen Bänden und Traktaten von Schriften, die heißt Adversus Judaeus Literatur, Literatur gegen die Juden. Das war gängige theologische Meinung. Und auf Grundlage dieser Theologie, sobald die Kirche an die Macht kam, Konstantin, hat man sich von allem, was irgendwie jüdisch war, getrennt. Man hat alle Juden im römischen Reich diskriminiert, indem sie zu Bürger zweiter Klasse wurden. Und dann fing an die Verfolgung der Juden mit zunehmender Intensität. Als erstes die Zwangstaufen in Spanien im 6. Jahrhundert. Als zweites die Massaker während der Kreuzzüge, 11. bis 12. Jahrhundert. Und dann ganze Volksbewegungen in verschiedensten Ländern, Massenhysterie, Pogrome, Inquisition, Vertreibungen, Ghettobildung. Und eines aufs andere, auf dieser Grundlage theologischer Art, fügte sich eine Schandtat nach der anderen gegen die Juden auf. Ich möchte mal kurz etwas vorlesen im Zusammenhang mit den Zwangstaufen, die wie gesagt im 6. Jahrhundert in Spanien zum ersten Mal im großen Stil abgehalten worden sind. Und Dr. Michael Brown hat da in seinem Buch darüber geschrieben und Moment, das ist die das falsche Blatt. Der hat in seinem Buch darüber geschrieben und ich kann hier nur ein paar wenige Auszüge nennen. Er hat es noch in größerer Ausführlichkeit geschrieben und er hat noch nicht mal alles erwähnt, was in diesem Bereich alles gelaufen ist. Die Juden wurden vor die Wahl gestellt, entweder zu fliehen, wenn ihnen die Obrigkeit nicht gnädig gesonnen war, oder sich zu entscheiden, oder ob sie mit ihrem Leben bezahlen oder zwangsweise den katholischen Glauben annehmen wollten. Und dazu gab es einen bestimmten Ritus, und ich lese ein paar Passagen aus dieser Selbstverfluchung vor, die den Juden auferlegt worden ist, die sich hier bekehren mussten. Und da heißt es, sagen die Täuflinge: Hiermit widersage ich jedem Ritus und jeder Beobachtung der jüdischen Religion, indem ich all ihre Zeremonien verachte, die ich früher gehalten habe. Ich verspreche, nie wieder zurückzukehren zu dem Erbrochenen des jüdischen Aberglaubens. Wir werden nichts zu tun haben mit den unter einem Fluch stehenden Juden, die ungetauft bleiben. Wir werden keine Beschneidung am Fleisch praktizieren, noch das Passafest oder den Sabbat oder irgendein anderes Fest feiern, das mit der jüdischen Religion zu tun hat. Wenn man uns dabei antrifft, irgendeine dieser Regeln, die wir jetzt erwähnt haben, zu brechen, dann soll der, bei dem diese Übertretung gefunden wird, entweder zugrunde gehen durch die Hand eines unserer Kameraden, indem er verbrannt oder gesteinigt wird, oder, falls unser Leben geschont bleiben soll, sollen wir unsere Freiheit verlieren und wir werden uns mitsamt unserem Besitztum, wem auch immer, unterordnen in die ewige Sklaverei. Und dann geht es noch weiter. Wenn ich aber von dem geraden Wege abweiche, sollen alle Flüche des Gesetzes auf mich fallen. Origenes. Auf mein Haus und alle meine Kinder und all die Plagen, die Ägypten heimgesucht haben, sie sollen auf uns kommen. Und wenn ich ankommen werde vor dem Gericht des furchtbaren und herrlichen Richters unseres Herrn Jesus Christus, möge ich zu der Gemeinschaft derer gezählt werden, denen der herrliche und schreckliche Richter sagen wird: Geht weg von mir, ihr Übeltäter, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Schockierend, oder? Das mussten die jüdischen Täuflinge sagen, wenn sie sich taufen ließen. Jetzt könnt ihr verstehen, warum Juden zum großen Teil eine so massive Aversion haben gegen christliche Symbole und gegen christliche Religiosität, sage ich mal. Das hängt mit dieser Geschichte zusammen. Und ich muss leider noch etwas fortfahren in dieser tragischen Entwicklung, ehe ich dann nochmal die Kurve, denke ich, kriege. Ich möchte fortfahren und euch ein paar Dinge vorlesen, die uns hier in Deutschland betreffen. Liebe Freunde, Deutschland ist das Land und das Volk gewesen, das deutsche Volk, wo diese Saat, diese theologische Saat und dieser Hass, diese Überheblichkeit mehr Früchte getragen hat als in irgendeinem anderen Volk, in irgendeinem anderen Land. Und der Holocaust war nur der Höhepunkt, war die konsequente Ernte einer jahrhundertelangen bösen Saat. Ich habe in diesem kleinen Büchlein darüber geschrieben und ich zitiere hier ein paar Höhepunkte dieser tragischen Geschichte. Und liebe Freunde, es macht mir keinen Spaß, das zu erwähnen. Das ist kein schönes Thema. Aber ich bin davon überzeugt, wir müssen uns mit diesen ernsten Fragen befassen, wenn wir es ernst meinen, dass wir für Erweckung beten in unserem Land und im christlichen Abendland. Da ist eine Saat da, eine böse Saat, da ist eine Decke über unserem Volk, die ist bis heute in weiten Teilen nicht durchbrochen. Da ist Blutschuld da. Und bitte lest in der Bibel, was über Blutschuld gesagt wird, was das nach sich zieht. Ja. Da ist eine Decke, eine Finsternis da. Und ehrlich gesagt, es betrifft Deutschland in besonderer Weise, aber nicht allein. Es betrifft das ganze christliche europäische Abendland. Und ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist das europäische Abendland besuchen möchte. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass man mit diesen Dingen redlich, geistlich redlich und sorgfältig umgehen muss und unser Herz bereiten müssen, damit das Feuer des Heiligen Geistes auf diesem Boden fällt. Und wir haben hier als Priester und als Propheten eine besondere Aufgabe, in Gottes Hand ein Instrument zu sein, wo unsere eigenen Herzen angerührt und verändert werden und weich gemacht werden zu diesen Tatsachen hin, wo wir dann im Gebet und auch im praktischen Handeln ein Zeugnis, ein Vorbild sein dürfen für andere Menschen in unserer Umgebung. Und ich glaube, dass das nach 1. Mose 12, ja, wer Israel segnet, wird gesegnet werden. Wer Israel flucht, auf dem lastet ein Fluch. Hier sind geistliche Gesetzmäßigkeiten am Werk, die in diesem Fall ganze Völker betreffen. Und eben leider auch das deutsche Volk. Deswegen müssen wir uns leider diesen Dingen stellen. Und aus meiner Sicht ist es eine Gnade Gottes, dass er uns auf diese Dinge aufmerksam macht, damit wir hier unsere Herzen zubereiten lassen und priesterlich, prophetisch unserem Volk dienen können. Für mich ist das ein Akt, nicht der einzige, aber ein wesentlicher Akt der Zubereitung unseres Volkes auf Erweckung hin, auf eine Heimsuchung Gottes hin. 7 Höhepunkte kurz. Erstens die Kreuzfahrer. In Nordfrankreich wurde die Kreuzfahrerbewegung im Jahr 1096 ausgelöst und angestachelt durch die Geistlichkeit setzte sich ein Mob in Bewegung, der zunächst mal in Nordfrankreich und Deutschland gegen die Juden sich wandte. Zwischen Januar und Juli 1096 kamen vorwiegend in Deutschland etwa 10.000 Juden auf grausamste Weise ums Leben. Das war etwa ein Viertel der gesamten jüdischen Bevölkerung in den betroffenen Regionen. Betroffene Städte waren unter anderem Speyer, Worms, Mainz, Köln und Trier. Ein zweiter Höhepunkt im Jahr 1171, der Vorwurf des Ritualmords. Dieser Vorwurf löste eine Massenhysterie aus, die ebenfalls in Frankreich begann und dann schnell Deutschland erfasste. Wiederum sind eine Reihe von Städten betroffen von dieser Massenhysterie. Tausende von Juden fielen dem zum Opfer. Dritter Höhepunkt, die Bewegung der Judenschlechter. 1298. Das ist ein unter Historikern gängiger Begriff und betrifft Folgendes. Im Jahr 1298 verbreitete sich in der Stadt Rottingen, das ist in Mittelfranken, ein Gerücht, dass Juden eine Hostie entweiht hätten. Ein Adliger namens Rindfleisch hetzte daraufhin den Mob gegen die gesamte Judenschaft in Süddeutschland und Österreich auf. Die jüdischen Männer, Frauen und Kinder wurden bei lebendigem Leibe verbrannt, in Säcken geschnürt, in Brunnen oder Flüsse geworfen oder sonst wie bestialisch ermordet. Die Bilanz, 140 jüdische Gemeinden in Süddeutschland und in Österreich wurden völlig ausgelöscht. Über 100.000 Todesopfer waren zu beklagen. Dann wieder etwa 50 Jahre später das Zeitalter der Pest. Da wurde den Juden vorgeworfen, sie hätten die Brunnen vergiftet, Klammer auf, aus denen sie selbst tranken, Klammer zu. Und die Marienschwesternschaft in Darmstadt hat hier sehr akribisch gearbeitet und viele Details recherchiert. Die haben übrigens festgestellt, dass es in dem Zeitalter zwischen den Kreuzfahrern und Napoleon etwa 590 Pogrome in Deutschland gab, in 370 verschiedenen Städten und Orten. Reden wir von Blutschuld, das ist noch die Nazizeit gar nicht inbegriffen. Ja. Das ist der Anmarschweg, das ist die Saat, die auch diese Ernte hingeführt hat. Und das will ich im Einzelnen nicht vorlesen, ich will nur hier erwähnen, das steht dann in dem Heftchen im Einzelnen drin, dass es Dutzende, zig Städte gab, die innerhalb von einer kurzen Zeit von dem aufgestachelten Mob heimgesucht worden sind. In aller Regel wurden die Juden in irgendeinem zusammengezimmerten Hütte oder in einer Grube versammelt und dort bei lebendigem Leibe verbrannt. Oftmals zogen die Juden es vor, sich selbst zu verbrennen und steckten ihre Häuser an, als der Mob sich auf sie zubewegte. Ja, Zehntausende von jüdischen Menschen kamen ums Leben. Ganze Gemeinden wurden wiederum ausgelöscht. Der fünfte Höhepunkt, und der ist für uns auch von Bedeutung, einige werden es wissen, Luther war in den letzten Jahren seines Lebens ein aggressiver Antisemit. Und er hat zwei Schriften verfasst gegen die Juden. Er hat immer wieder gepredigt mit großem Hass und mit großer Abscheu, weil er hoffte, dass die Juden sich dem bereinigten Evangelium zuwenden würden. Aber sie taten es nicht und seine Zuneigung am Anfang wandelte sich in Hass. Ich lese aus einem seiner Schriften nur ein paar Sätze vor und ich habe eine von den Schriften fast vollständig zu Hause. Es geht in der Tat wie bei Chrysostomus, Seite um Seite um Seite um Seite in diesem Ton. Juden, sagt er, sind Brunnenvergifter, rituelle Mörder, Wucherer und Parasiten der christlichen Gesellschaft, schlimmer als Teufel und schwerer zu bekehren als Satan selbst. Sie sind zur Hölle verdammt, sie sind in Wahrheit der Antichristus. Ihre Synagogen sollen zerstört und ihre Bücher verboten werden. Sie sollen gezwungen werden, mit ihren Händen zu arbeiten, oder besser noch, sie sollen von den Fürsten aus deren Gebiet verjagt werden. Vieles von dem, was Luther geschrieben hat, hat sich im Laufe der weiteren Geschichte auf tragische Weise bewahrheitet. Die Fürsten haben sie hin und her vertrieben, über die Jahrhunderte hinweg. Es gab immer mal ein, zwei Generationen, da waren die Juden hier ansässig, dann gab es irgendeinen Herrscherwechsel oder ein Ereignis, eine Gesetzesänderung und sie wurden vertrieben. Sie machten sich woanders setzhaft und über kurz oder lang dieselbe Situation. Und es abermals und abermals und abermals. Sie konnten keine Bleibe finden, oft über Jahrhunderte hinweg. In Baden-Württemberg erklärte Karl Eberhard im Bad in Tübingen in seinem Testament, dass er Württemberg für judenfrei erklärt. Alle Juden müssten Württemberg verlassen und 400 Jahre lang galt dieses Gesetz. Es gab nur vereinzelt Aufnahmen, wo einzelne Fürsten oder Kirchenfürsten Juden unter ihrem persönlichen Protektorat Schutz gewährte und als Teil ihres persönlichen Stab sozusagen dann da bleiben konnten. Aber das Gesetz blieb intakt und manche Juden erlebten ein sehr tragisches Schicksal, auch als Hofjuden. Berühmt ist das Schicksal des Jud Süß. Kennt ihr diese Geschichte? Ja. In Stuttgart. Ja. War einer der engsten Mitarbeiter eines Herzogs, war sehr gut in Sachen Finanzen. Urplötzlich verstarb der Herzog und er konnte nicht mehr rechtzeitig fliehen. Und die neidischen Nebenbuhler haben ihn irgendwelcher Sachen bezichtigt, die überhaupt nicht wahr sind, und er wurde zum Tod verurteilt und wurde dann in einem Käfig in Stuttgart, ganz in der Nähe von dem Platz, wo es die biblische Glaubensgemeinde ist, aufgehängt, starb und blieb, glaube ich, 5 Jahre lang, blieb sein Leichnam in diesem 25 Meter hohen Turm in der Stadt hängen, als abschreckendes Zeichen über das Schicksal, das den Juden zusteht. Sechster Höhepunkt, und das ist wichtig für uns, der rationalistische Antisemitismus. Preußen war in jener Zeit, und gemeint ist das 19. Jahrhundert vor allen Dingen, das Schlachtfeld in der Auseinandersetzung zwischen den Juden, wie zum Beispiel Mose Mendelssohn, welche die Assimilation anstrebten, und einer Phalanx von Philosophen und antisemitischen Autoren, vor denen Schleiermacher, Fichte und Goethe die bekanntesten waren. In der Tat wird Fichte von vielen als der geistige Urheber des rassistischen Antisemitismus angesehen. Von diesem Zeitpunkt an wurde Deutschland das konkurrenzlose geistige Zentrum des Antisemitismus und die Quelle eines schier endlosen Stroms antisemitischer Bücher und Traktate. Anfang des 20. Jahrhunderts, liebe Freunde, gab es kein Segment in der deutschen Bevölkerung, das nicht in irgendeiner Weise vom Antisemitismus infiziert war. Die katholischen Christen, die evangelischen Christen, ja. Die Arbeiterbewegung behauptet, die Sozialisten behaupten, die Juden sind Kapitalisten, ja. Und die Arbeitgeber behaupteten, die Juden sind Kommunisten. Ja. Die Intelligenz hat Vorurteile gegen Juden aufgebaut, das einfache Proletariat genauso. Bei aller Unterschiedlichkeit in der Bevölkerungsstruktur, der Antisemitismus war der gemeinsame Nenner, auf den man sich in diesem Volk Anfang des 20. Jahrhunderts traf. Und es war die Grundlage dafür, dass das Nazitum und Hitler hochkommen konnte. Liebe Freunde, und die Kirche hat wesentlich Schuld an dieser Sache. Und jetzt möchte ich schließen mit noch ein paar Zitaten, die uns wahrscheinlich auch Mühe machen, aber die wir zur Kenntnis nehmen müssen. Tatsache ist, dass auch pfingstliche und freikirchliche Bewegungen dieser Täuschung anheimgefallen sind. Ich lese ein Zitat vor. eine Satzung, nämlich die der Artikel 7 der Satzung des Evangelischen Gemeinschaftsverbands Mülheim an der Ruhr. Der Mülheimer Verband, ein traditioneller Pfingstverband. Der schreibt Folgendes am 13.10.38. In der Rassengesetzgebung ersehen wir eine gottgewollte und biblisch begründbare Bestrebung zur Reinigung und Reinerhaltung des deutschen Volkes aufgrund fremdrassiger Vermischung. Die Herausführung von Juden aus der Gemeinschaft unseres Volkes, wie auch der anderen Völker, ist für uns ein Vorgang nach göttlicher Vorsehung und göttlichem Willen. Geisterfüllte Christen, 1938. Ein anderes Beispiel. Handreichung zur Gebetswoche der Evangelischen Allianz im Jahre 1933, also noch vor der Machtübernahme. Da steht: Die Juden berauben das Volk nicht nur der materiellen, sondern auch der geistigen und sittlichen Güter. Die Judenverfolgung fördert die Erfüllung der Propheten. Und alles wird geschehen, wie es das Wort Gottes verkündigt hat. Es ist ein Drama, liebe Freunde, aber diese Verfehlungen, diese Verblendung hat auch vor unseren Kreisen nicht Halt gemacht. Wir sind hier in das Erbe der großen Kirchen hineingetreten und haben hier keine Reformation, keine Veränderung, keine Erweckung erlebt, sondern sind weitgehend an der Stelle blind, mit Ausnahmen. Ausnahmen sind einige sehr bedeutende Bewegungen im erwecklichen Pietismus gewesen, insbesondere die Herrnhuter Bruderschaft. Über die Herrnhuter Bruderschaft kam es in den angelsächsischen Bereich hinein, nach England insbesondere. Und es gibt bestimmte Flügel innerhalb der englischen Erweckungsbewegungen, die sehr wach waren in Bezug auf Gottes Bestimmung für Israel. Aber hier findet ein Kampf statt, ein geistlicher Kampf, auch innerhalb unserer Kreise. Manche von uns mögen das spüren, ja. Da gibt es einen Strom der Offenbarung, der über Generationen weg in unsere Zeit hineinreicht und vor allem im angelsächsischen Bereich sich weit verbreitet hat und von dort aus zum Teil wieder zurückkommt hierher. Und dann gibt es aber auch einen Teil der evangelikalen und auch der pfingstlich-charismatischen Christenheit, die an der Stelle noch von den Gedanken behaftet ist, die über viele Jahrhunderte hinweg in der Kirche vorherrschend waren. Ja. Und so wie Luther seine Reformation nicht zu Ende gebracht hatte, sondern auf halbem Weg stehen geblieben ist, behaupte ich, dass auch pfingstlich-evangelikale Bewegungen in dem Bereich auf halbem Wege zum Teil stehen geblieben sind und in den Zeiten der Wiederherstellung, in denen wir leben, Gott noch ein tieferes Werk der Erneuerung und der Offenbarung tun möchte, in unserer Mitte. Und damit möchte ich zum Schluss kommen, liebe Freunde. Zeiten der Wiederherstellung, alles dessen, was die Propheten von all das her vorhergesagt hat. Ein Teil des Wiederherstellungshandelns Gottes, ich habe es am Anfang gesagt, ist, dass wir wiederhergestellt werden zu unserem Wurzelboden. Durch Jesus, den Wurzelboden, den wir vom jüdischen Volk her haben. Den Reichtum der Verheißungen, den Reichtum der Gaben Gottes, die Prägung vom Alten Testament her, das Menschenbild, das Weltbild und all die Fülle, die darin enthalten ist und die wir zum großen Teil verloren haben. Und die Wiederherstellung der richtigen Haltung den jüdischen Menschen, dem jüdischen Volk gegenüber. Dankbarkeit, Respekt und Liebe. Der Heilige Geist möchte das uns schenken. Er möchte das in unseren Herzen tun. Und er möchte uns dann benutzen, dass wir, die wir unser Herz haben, verändern lassen, mit einem veränderten Herzen unseren Mitmenschen dienen, geistlich und praktisch. Wie gesagt, es hat eine Bedeutung für Regionen. Wir haben letztens im November eine Aktion gehabt in Horb. In Horb, 60 Jahre nachdem dort der erste große Abtransport von jüdischen Menschen aus der Region stattgefunden haben, haben wir an dieses Ereignis gedacht. Und das ist eine geistliche Hygiene, die stattfindet, eine geistliche Reinigung, die stattfindet, wenn Dinge, die im Finsteren sind, ans Licht kommen dürfen. Das ist grundsätzlich heilsam für unser persönliches Leben, aber genauso heilsam für eine Region oder für einen bestimmten Teil von Menschen. Wenn Dinge, die schiefgelaufen sind, wo der Teufel Anrechte hatte, wenn die ans Licht gebracht werden, wenn die unters Kreuz gebracht werden, dann wird Kraft freigesetzt zur Erlösung. Und wir haben das in unserem persönlichen Leben erfahren, meine Frau und ich. Und wir haben das erfahren auch im Bereich größerer Zusammenhänge, wie hier Hygiene, geistliche Erneuerung, Heilung, Befreiung stattfindet. Ein Beispiel: Ich habe in München, war ich auf einer Konferenz aktiv letztes Jahr im Frühjahr, und da waren wir dann an einem ähnlichen Punkt wie hier, und ich habe eingeladen, dass die Leute, die spüren in ihrem Herzen ist, was vor Gott bereinigt werden sollte, oder in ihrer Familienbiografie, oder in ihrem Verständnis vom jüdischen Volk, wo Haltungen da waren, die nicht in Ordnung waren. Ich habe eingeladen, wer da das vor das Kreuz bringen möchte, das Blut Jesu in Anspruch nehmen möchte, bitte kommt nach vorne, kniet euch hin. Ihr werdet die Gelegenheit haben, um Vergebung zu bitten. Und ich werde dann bitten für euch, dass der Einfluss des Feindes, der in euer Leben gekommen ist, aufgrund dieser Vorfahrenschuld oder aufgrund dieser persönlichen Schuld, dass der gebrochen wird. Und eine Frau kam nach vorne, die war ungefähr 75 Jahre alt. Und sie hat mir dann geschrieben, ein paar Wochen später, und hat Folgendes geschrieben. Sie hat gesagt, ich war da in dieser Kirche, wo sie gepredigt haben, und ich bin nach vorne gekommen und habe meine Sünde und die Sünde meiner Vorfahren bekannt. Und ich habe ein besonderes Anliegen mitgebracht, das habe ich dem Herrn gebracht. Das Anliegen war die Heilung meiner Tochter. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt ungefähr 55 Jahre alt, sagte sie, und hat von ihrem 10. Lebensjahr an Schuppenflechten. Und je älter sie wurde, umso schlimmer ist es geworden. Eine Zeit lang hat Cortison geholfen, aber dann musste sie Cortison absetzen. Und dann waren viele Stellen an ihrem Körper völlig offen. Oben, unten, vorne, hinten. Sie wusste nicht, was sie anziehen sollte. Sie wusste nicht, wie sie liegen sollte. Sie hatte unheimliche Schmerzen. Und sie hat in diesem Moment, nachdem sie ihre Schuld vor Gott bekannt hat, hat sie für ihre Tochter gebetet. Und der Herr hat die Tochter angerührt. Und innerhalb von 3-4 Tagen war die Tochter völlig geheilt. Überall ist Haut nachgewachsen. Und dieses Problem, was sie über mehr als 40 Jahre gequält hat, hat der Herr weggenommen. Das zeigt etwas von der Kraft dessen, wenn wir die Dinge ans Licht bringen, vor das Kreuz Jesu bringen, die dahin gehören. Dinge, die in unserem Leben, in unserer Familie, in unserer Region Einfallstore des Teufels darstellen und die der Herr überwunden hat am Kreuz. Und diesen Sieg am Kreuz möchte er gerne immer wieder und immer wieder offenbar machen. Meine größte Hoffnung für Deutschland ist die, und das, was ich jetzt sage als Schlussbemerkung, das sage ich jetzt nicht als Bibellehrer, das sage ich als Fürbitter. Das sage ich auch nicht als Prophetie, aber ich bitte, bewegt es und nehmt es so, wie es zu nehmen vermögt. Ich persönlich habe in meinem Herzen den Glauben, dass der Herr gerade in Deutschland ein einzigartiges Werk tun möchte in unserer Beziehung zum jüdischen Volk. Und ich gründe das aufgrund der Art und Weise, wie ich Jesus kennengelernt habe und wie ich ihn verstehe, auch von der Bibel her. Dass er es liebt, genau da, wo die Kraft der Sünde übermächtig wirksam geworden ist, seine Gnade noch viel mächtiger zu demonstrieren. Es gibt kein Volk, was so gesündigt hat gegenüber das jüdische Volk wie das deutsche Volk. Ich glaube, es ist auch Gottes Herzen, genau hier seine Erlösungskraft, seine Gnade, seine Liebe in einer Weise zu manifestieren, dass es zu einem hell leuchtenden Zeugnis wird für die Völkerwelt und zu einem einzigartigen Segen für Israel. Ich glaube, dass wir als Gemeinde eine Rolle haben in dieser Entwicklung. Darüber möchte ich nächstes Mal sprechen. Die Rolle der Gemeinde Jesu in diesen Zusammenhängen. Was jetzt in der Endzeit aufgrund des Wiederherstellungshandelns Gottes und der Salbung, die er ausgibt, unser Auftrag ist. Ja. Aber Gott möchte das tun. Gott hat gesagt durch Jesus in dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, dass die Letzten die Ersten sein dürfen. Dass es ihm Freude macht, aus den Letzten Erste zu machen. Denkt an den Schächer am Kreuz. Ich habe hier noch eine ganz persönliche, dramatische Erfahrung gemacht, gerade vor ein paar Tagen, über den Erlösungswillen Jesu. Mein Schwiegervater ist vergangenen Freitag gestorben. Mein Schwiegervater war sehr engagierter Nazi und hat bis zuletzt an seinen Nazi-Überzeugungen festgehalten. Wir haben viel geredet, wir haben viel für ihn gebetet. Meine Schwägerin, die Schwester meiner Frau, war 2 Wochen in Urlaub. Der war in Spanien in dieser Zeit, war 2 Wochen in Urlaub und hat in diesen 2 Wochen Kontakt gehabt mit dem Vater. Sie ist gläubig, die Schwester, wie meine Frau auch. Und einen Tag, bevor sie zurückgefahren ist nach Kanada, wo sie herkommt, wo sie lebt, hat sie nochmal den Papa gefragt, zum so und so vielsten Mal, möchtest du nicht dein Leben Jesus geben? Möchtest du nicht deine Sünde bekennen? Und zu ihrer großen Überraschung hat er ja gesagt. Hat er ja gesagt. Und sie konnte ihnen ein paar Stellen aus der Bibel vorlesen. Sie konnte mit ihnen Übergabegebet sprechen. Sie sprach vor, er sprach nach, bekannte seine Sünden. Einen Tag später ist sie heimgeflogen. Zwei Tage später ist er gestorben. Gott liebt es, Gnade zu schenken. Ja. Wenn wir ihm das erlauben, wenn wir unser Herz öffnen, unseren Sinn öffnen, er liebt es, seine Gnade zu demonstrieren. Und zwar genau da, wo die Sünde überaus drastisch sein Werk treiben konnte. Liebe Freunde, ich möchte uns jetzt hier zum Schluss einladen. Wer das Bedürfnis hat, durch das, was er heute Abend gehört hat, vor Gott zu kommen, niederzuknien vor ihm und ihm zu sagen, Herr, bitte vergib mir oder bitte vergib meinen Familienvorfahren oder bitte vergib mir als Christ für die Schuld der Christenheit in diesen ganzen Jahrhunderten. Wer in irgendeiner Weise persönlich oder stellvertretend die Dinge ans Kreuz bringen möchte, die ihm durch den Heiligen Geist brennend geworden sind in diesen letzten 1,5 Stunden, den möchte ich gerne dazu einladen. Und Rahel, ich würde dich bitten, dass du vielleicht nach vorne kommst und uns hier unterstützt. Und lass uns einfach einen Moment der Stille haben. Seht ihr, was Vorfahrenschuld betrifft? Steht was in 2. Mose 34, glaube ich. Da heißt es sinngemäß, Gott ist gnädig über tausende von Generationen, aber er straft die Sünde über 3 bis 4 Generationen. Gott ist über die Maßen gnädig. Er will seine Gnade erweisen. Aber es ist eine geistliche Tatsache, dass Schuld von Vorvätern sich auswirken kann über mehrere Generationen hinweg. Bis die Ursache dieser Schuld erkannt und ans Kreuz gebracht worden ist, dann ist eine Grundlage dafür da, diese Schuld zu zerbrechen. Wenn ihr spürt oder euch erinnert, da ist Vorfahrenschuld da, sei es zum Beispiel ein Soldateneid, sei es irgendeine Art von Schwur oder Bindung, sei es, dass ihr in euren Familien bestimmte Arten von Krankheiten feststellt, die über Generationen hinweg sich festhalten, ja, Erbkrankheiten oder solche Sachen wie Schizophrenie und Geisteskrankheiten, Dinge, die den Sinn quälen, ja. Da kann es gut sein, dass diese Dinge in das Leben einer Familie kommen, über Generationen hinweg, aufgrund bestimmter Schuld aus der Nazizeit. Bitte werdet einen Moment still und fragt den Herrn, ob da irgendwas ist in eurem Herzen, in eurem Leben, wo ihr denkt, es wäre gut und richtig, das auszusprechen. Nicht laut vor allen, aber persönlich vor dem Herrn, im stillen Gebet. Und wer dieses Bedürfnis hat, wer angerührt worden ist an bestimmten Punkten, wer vom Heiligen Geist erinnert worden ist an bestimmten Situationen, der möge bitte da nach vorne kommen und sich niederknien und im stillen Gebet diese Dinge vor den Herrn bringen. Und danach möchte ich dann für diese Dinge, die ans Licht gekommen sind, euch Gottes Vergebung zusprechen und um Befreiung bitten für die Dinge, wo der Feind einen Eingang gehabt hat in eurem Leben oder im Leben eurer Familien. Und die breche ich dann in dem Namen Jesus und der Herr möge euch dann segnen, freisetzen, erlösen und die Dinge, die bisher unter einem Schatten standen, hell machen. Halleluja.